willkommen zum Szenisch NBA Podcast. Ich bin der Leo.
Und ich bin der Ricky. Für das letzte Mal diese Saison begrüßen wir euch zu unserem Podcast. Und ja, wir werden über die Fans reden, wir werden unsere Preseason Predictions anschauen und dann noch ein bisschen Aussichten auf nächstes Jahr.
Oklahoma City Thunder sind zum ersten Mal in Oklahoma Champions. SGA, Finals MVP, stimmt das?
Ja, tatsächlich.
Hat mich schockiert, wenn es ihr nicht brand ist.
Mhm.
Eine geile Serie, ich glaube, das erste Game 7, das ich erlebt habe, wo ich mich da erinnern kann. Weil das 3-1 down, da bin ich noch nicht so NBA-Fan gewesen von den Cavs.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist das erste Game 7 seitdem.
Ja, es ist seitdem, das letzte, 2016. Ja.
Wirklich, wirklich geil. Ich muss sagen, mit dem. Ich fange mal selbst mit den Pacers an. Ja, Halliburton hat sich halt verletzt im ersten Viertel vom letzten Spiel.
Ja.
Aber mal schauen dann, wie schlimm die Verletzung ist. Sieht nicht gut aus momentan. Sieht nach einer Nummer 0 Verletzung.
Es ist ein Torn Achilles. Ja. Es ist eigentlich das gleiche, was Tatum hat. Und eben Tatum wird sich die ganze nächste Saison fehlen.
Dame hat
es auch, ja. Es ist wirklich krass. Alle drei der gleiche Playoffs, alle drei Nummer 0. Mhm. Alle drei Eastern Conference. So. Ja.
Was ich aber auf der positiven Seite finde von den Pacers, ich finde mit einer so einer 7-Game-Series gegen klare oder anfangs ja trotzdem einer von den Favoriten OKC, haben sie trotzdem gezeigt, dass es nicht ein Flug ist. Es ist so, weißt du, jeder ist so ein bisschen am underrated. Ja, wo sie durch die Conference Finals gegangen sind, ist trotzdem so, ja, Bro, OKC in 5, OKC in 6 maximal. Und sie haben gezeigt, dass sie so. Ich finde, sie sind jetzt respected. Ich glaube, das ist gut für sie, auf eurer Seite. So, hätten sie in 5 verloren oder auch in 6, dann wären sie nicht so respected gewesen. Aber ich finde, so, ja, du verlierst, aber du verlierst in 7. Ohne so ein Golden State Warrior 3-1 Comeback Joke oder was immer. Ich finde, sie sind jetzt respected.
Und du hast halt auch noch die Storylines. Ja, wenn Halliburton gesund gewesen wäre, wer weiß. Also, ist ja fair, gell? Wer weiß, was passiert wäre. Mhm. Also, ich finde, Indiana has arrived in dem Sinn. Ich finde, sie sind legit. So leid ist es nicht, durchzusagen, aber ja, sie sind legit.
Mhm.
Und ja, aber eben, sie haben auf jeden Fall overperformed. Ich finde aber auch, okay, sie ist auch ein bisschen Erleichterung, sage ich mal. Weil letztes Jahr waren sie ja One Seed und sie sind in der zweiten Runde rausgekommen.
Genau, dann hat's ja geheißen, Minnesota Dallas gewesen.
Genau, und dann hat es geheißen, ja, fakest One Seed in History, zweite Runde User Kates, Shay ist nicht da. Und jetzt ist wirklich so klar, so, okay, du siehst sogar gewonnen, sie sind legit. Und ich glaube, auch innen ist es so ein bisschen Entlastung und jetzt sind sie wie so nicht nur Contenders, sondern wirklich so Bonafide Contenders für wahrscheinlich die nächsten paar Jahre.
Ja, ich finde es interessant, so ein What-If, so hätten sie jetzt verloren, wer sagt schon das Chat? J-Dub wahrscheinlich nicht, wir haben trotzdem extrem viel 40 Punkte gespielt dort. Ja. Ich glaube, Chat wäre sicher weg. Oder so, Ludort, Chat, so, ich glaube, sie hätten wirklich so serious decisions müssen machen.
Aber ich finde, wenn du in einem Game 7 von den Finals verlierst, es ist wirklich an einem Spiel gelegen. Ich finde, es ist glaub, wirklich schade, einfach nichts zu machen, weil du hast es bis zu einem Spiel geschafft und es kann so viel anders gehen nächstes Jahr, also.
Aber es ist ja bis jetzt alles gut gegangen, so.
Das stimmt, health-wise und so ist wirklich alles gut gegangen.
Es kann alles anders gehen und das kann auch negativ sein, so.
True, das stimmt auch.
Ja, ich finde jetzt zum Beispiel Pacers so ein bisschen zu, so die Pacers-Diskussion zu machen, bevor man so wirklich so OKC Props hat. Ich finde, auf Pacers-Seite hat Nembhard gezeigt, dass er wirklich sehr, sehr guter Verteidiger ist. Das haben wir irgendwie so eine Confirmation bekommen. Oder nein, Neesmith, war Nummer 2. Ich tue es immer verwechseln. Nummer 2 ist Neesmith, der Kleinere.
Nein, ich glaube, Nembhard ist Nummer 2.
Nembhard, okay, gut, dann bin ich schon richtig gewesen.
Nembhard ist 2, ja.
Ja, Nembhard hat wirklich gezeigt, er ist ein Guard. Also eben, kann Shea verteidigen und er hat es auch recht gut gemacht. Und natürlich Shea, MVP, was auch immer, aber er hat es trotzdem gut gemacht. Ich glaube, Siakam hat auch gezeigt, er ist ein Number One Scorer, also er kann ein Leading Scorer sein und er hat es auch gezeigt, wie er es machen kann. Er ist ein Killer. Und dann von der Bank aus, also TJ McConnell hat wirklich, ich habe es nicht erwartet, muss ich sagen, vom TJ McConnell, dass, wie gut er gespielt hat in mehreren Spielen, wenn Halliburton verletzt ist oder Russe ist und so. So ein lustiger, fast so ein kleiner Spieler, der einfach so extrem viele Steals macht. Er finisht irgendwie, so, er hat nicht den Kyrie Bag, aber er hat halt Kyrie Finishes halt. Also so, er finisht nicht wie Kyrie, sondern er finisht gut wie Kyrie, aber ohne die Kyrie Flash. Ich check's nicht.
Aber das ist ja mal was zählt, oder? Der Ball geht in den Ring rein und das ist...
Das meine ich. Es ist so ein unsexy Spieler halt, der aber extrem gut gespielt und ich find's wirklich krass. Ich finde Props auch. Also für mich der grösste Surprise Factor von der Pacers ist ein aus der Pacers selber halt vielleicht Rick Carlisle, aber nachher ist wirklich TJ McConnell.
Ja, und ich finde auch TJ mal im Interview gesagt, er findet playing hard is a skill, because if it wasn't a skill, everybody would do it. Und ich finde krass, weil er ist ja wirklich bekannt für so Hustle, so die Inbound-Steals, eben da die Plays, wo du denkst, so krass, dass er sich so viel Mühe gibt, eben Picks, weißt du, tut halt wie Leute anfangen decken, obwohl sie noch in der eigenen Hilfe sind, also ja, no easy buckets. Und das ist schon sehr...
Der 6'1 ist, so, oder was auch immer, der ist nicht groß.
Nein, überhaupt nicht, ja. Und eben, zurück zu dem Nemhard-Punkt, also, wenn du jetzt auf... Er ist der Primary Defender auf der Shea und ja, er hat Shea jetzt zwar schon 30 Average, aber man muss nicht vergessen, das sind nicht sehr effiziente 30 gewesen. Also 44% aus dem Feld, 24 von 3 ist schon nicht so hoch. Natürlich, es sind die Finals, du willst nicht Leute sehen, die irgendwie 60% werfen, aber ich finde auch für die Finals nicht so gut. Von dem her Props an Shea. Ich meine Props an Nembhard natürlich, weil ja, er hat auf jeden Fall den Defensive Bag unlocked. Und speaking of defensive bags, unsung hero von dieser Serie, Alex Caruso.
Ja. Also ohne ihn gönnt die Serie gegen Denver nicht. Das, ich bin mir sicher.
Ja, und eben die gegen Indy finde ich ist auch nicht so einfach. Also eben in Game, was ist es gewesen? Game 5. Ja, Game 5. 20 Punkte droppt, sehr effiziente 20 Punkte. Aber eben, wenn du ihn mal brauchst, gibt er dir mal 5 Steals, er gibt dir mal ein paar Blocks oder einen Block. Wirklich sehr ein wichtiger Spieler. Und eben das als Bandspieler so einen Impact zu haben, das ist, glaube ich, schon sehr beeindruckend. Also ich finde, er hat sich wirklich ja, so solidified als wahrscheinlich einer von diesen guten Roleplayers, die man in Zukunft wird so zurückdenken, so, alter, krass, weißt du noch, Bro, der Alex Caruso, der hat es auch mal gegeben. So ein bisschen wie ein Drew Holiday, würde ich sagen. So vom Vibe her.
Ja. Ja, ich bin mit dir. Ich finde, er reached die so 1 gegen 1 Defensive Peaks von Drew Holiday nicht, aber ich finde seine seine Team Defense, es heisst halt nicht Team Defense, ich komme gar nicht auf den Board, aber so seine Help Defense und so ist besser wie Drew Holiday. Also, und ich finde, das ist genau was OKC braucht, weil ihr ganze Ding ist so Turnovers Generator, Jump the Passing Lane und so. Und es hat so viele Steals, auch in Game 7 auf zwei Nemhard Passes, habe ich gerade im Sinn. Und ich glaube noch einen TJ McConnell Pass, wo er einfach so aus dem Nichts einfach so einen Snatch Steal hat und dann auf die andere Seite geht. Und das gibt dann halt gerade 9 Punkte oder 6 Punkte oder was auch immer. Und auf das basiert sich die ganze OKC, oder bis jetzt auf das hat sich die ganze OKC Offense basiert eigentlich. Die Generate Turnovers und Führung. Und er passt so gut drin, so viel mehr wie Josh Giddey eben letztes Jahr. Man muss ja sagen, er ist ja, er und Hardenstein sind die zwei Editions von letztes Jahr auf das Jahr. Und es zeigt dir mal, wie gut Sam Presti als GM oder was immer, Basketball Operations, Chief of Basketball Operations oder was immer es heisst, es macht. Hast du gerade noch den Screenshot, so von was sie haben jetzt gerade die Championship gewonnen und was sie alles noch für Picks haben?
Ja, den wollte ich gerade announcen.
Ja.
Also, eben, neben dem Ring haben sie jetzt noch 13 Picks in den nächsten, was sind es, 7 Jahren kann man ja, glaube ich, Picks traden oder so, oder 6. Auf jeden Fall haben sie all ihre eigenen Picks. First und Second Rounder, so angeblich. Aber ich glaube, sie meinen vielleicht eher First. Dann haben sie noch Unprotected von den Clippers 2026, was sehr wertvoll sein könnte, weil eben Harden, Kawhi, man weiß, ob sie noch dort sind. Top 4 protected von Houston für nächstes Jahr. Top 10 protected von Utah für dieses Jahr. Und falls nicht, wird es Top 8 in 2026. Dann Top 14 von Miami in 25 oder 26, je nachdem. Dann ein anderer von Philly, wo Top 6 und dann, wenn nicht, bla bla. Einfach ein highly protected Pick von Philly. Dann ein Top 5 protected von Denver in 27. Top 5 protected von Denver in 29. Und dann haben sie noch Swap Rights mit LA Clippers in 25 und 27. Mit Houston in 25, außer das ist Top 10. Und mit Dallas in 28, egal was es ist. Von dem her, ja, riesen Cook. Sie könnten jetzt wirklich noch sagen, hey, look, theoretisch gesehen, wir haben jetzt noch 5 Picks, um in den Trade reinfetzen.
Oh, nein. Ich meine, jetzt könnt ihr sagen, alles falsch traden, mehr Picks, auf Rebuild, hast du den Championship gewonnen.
Ja, fair. Aber nein, ich sage ehrlich, es könnte vielleicht schon sein, so Chats, ein paar Picks und vielleicht noch ein anderes gutes Spiel und du hast vielleicht schon Giannis. Und dann ist wirklich scary. Shay, Giannis. Wow. Also, wow. Das wäre krass.
Stell dir vor. Das wäre wirklich krass. Apropos ja. Trades, gell? Sind ein paar Trade-Dominos geht. Ein
paar sind gefallen, ja. Der erste, der grösste.
Ja, ich muss sagen, du hast ja Giannis zu OKC gemeint. Mein Dark Horse für den Giannis-Pick ist Houston gewesen. Und sie haben, für mich leider, aber sie haben für den Kevin Durant traded, anstatt für den Giannis.
Mhm.
Hast du gerade den Trade vor dir, ich glaube schon.
Ja, ich bin gerade am Suchen. Also, ja. Durant geht zu Houston für Jalen Green.
Ja.
Jalen Green, Dylan Brooks. Der 10. Pick von diesem Jahr.
Ja.
Und 5 Seconds sind es, glaube ich, noch.
Ja.
Finde ich, ist nicht so viel für Durant. Natürlich, Durant ist alt, aber er ist sicher noch gut. Er wird sicher also sein nächstes Jahr, barring any injuries. Er ist auch ein effizienter Spieler. Er ist ein grosser Power Forward, was, glaube ich, auch hilft. Weil bei Hughes noch ein Problem gehabt, dass Şengün ein kleiner Center ist. Jetzt hast du noch einen 7-Footer, der Power Forward ist, der sich auch beim Rebound
helfen kann. Er ist nicht bekannt für Defense, oder? Ja.
Ja, aber eben, er wird sicher helfen. Und eben, ich finde, du hast nicht viel abgegeben. Also, du hast eh müssen ein bisschen entscheiden, weil richtig du gehst. Zwischen Jalen Green, zwischen Şengün und vielleicht zwischen Jabari Smith oder Reed Shepard, all die jungen Spieler. Und du hast jetzt Jalen Green abgegeben. Finde ich auch die richtige Entscheidung. Er ist auch ein Spieler, der sich nicht viel verbessert hat in den letzten Jahren und der auch ein so ein Problemspieler ist, wie so ein LaMelo Ball, der halt schon seine Stats hat, aber nicht sehr effizient. Und man fragt sich, ja, kann man beginnen mit so einem Spieler? Und dazu, was hast du neben Jalen Green abgegeben? Der Pick von dieses Jahr, okay, gut, schade, aber egal, du bist eh in Win-Now-Modus. Genau. Und Dylan Brooks ist der einzige andere Win-Now-Spieler.
Ja,
aber das ist ein Rotation. Ja, okay. Und 5 Seconds, das könnte wirklich 5 Spieler sein, die in jeder Liga spielt, wenn es ganz blöd kommt.
Ja, oder es könnte, im besten Fall ist ein Spieler, der in der Liga, so, im besten
ja,
Fall
ist es ein Rotation-Spieler. Besten Fall sind es 5 Jokic.
Das ist so ein unmöglicher Fall, praktisch. So,
ja, ja, im besten Fall.
Im realistisch besten Fall hast du, ja, ein...
Ein, zwei Roleplayers.
Danny Avdija war auch so ein Lottery-Pick, aber so, weißt du, ein
Roleplayer. Ja, ja, ja. Genau. So ein Type-Spieler. Ich finde W für Houston.
Bro, jetzt würde ich gerne von der Phoenix-Seite. Sie haben neue Front Office. Und das ist recht so ein Rookie-Front Office. Und man sieht es. Weil, ja. Bro, dein einziger Asset auf alles, auf ganz Phoenix ist praktisch. Sie wollen ja Devin Booker nicht traden und er will nicht weg. Ist Kevin Durant gewesen. Das ist dein einziger Asset. Und was bekommst du zurück? Ein anderer Shooting Guard. Beziehungsweise zwei andere Shooting Guards. Dylan Brooks ist auch so ein Shooting Guard, Small Forward. Und du hast schon Bradley Beal, Shooting Guard. Devin Booker, Shooting Guard. Du hast jetzt drei Shooting Guards, die nicht verteidigen. Wo alle so... So, was ist der Fit da? Spielst du vier Shooting Guards und den Center, den du nicht hast? So, was ist da die Idee? Du kannst nicht tanken, gell? Weil du hast keinen einzigen von deinen Picks. Weil du hast die
alle gegeben. Houston hat ein paar von ihren Picks gehabt und du hast es nicht geschafft, die zurückbekommen.
Ja, nicht mal einen.
Ja, wirklich nicht. Also, ja, ich habe das Gefühl, also ich würde auch Booker traden, weil die sind eh schon die Hände gebunden gewesen mit dem Durant, alle gewusst, du musst einen traden.
Du kannst nicht tanken, Bro. Was kommst du besser
als Nein, du tradest Booker einfach für ein Retool, weil Beal kannst du nicht traden, wegen seinem No-Trade-Clause.
Ja, ich will nicht, ja.
Und ich finde, ich würde lieber jetzt Booker traden, bevor er öffentlich sagt, ich will einen traden, und du noch weniger Leverage hast, du noch weniger von dem rausholen kannst. Also ich kann Booker traden, ja, vielleicht, wer kannst du holen?
Also
ja, ich kann nicht. Ihr Problem.
Aber das Problem ist, dass sie können so wenn sie Booker tradet, müssen sie jetzt, ohne Durant, müssen sie jetzt ein grosser, ein, so, egal wie gut der Spieler ist, er muss halt ein grösserer Name sein, wie für Booker. Weil die Fanbase ist so, es geht sonst niemand ins Spiel. Egal, ob sie gut sind. So,
ja, und mir tut eigentlich Booker am meisten leid, weil er ist der Spieler, der Phoenix treu geblieben ist. Er hat Saisons durchgemacht, wo sie... Ja, eben, wirklich, since day one, Bro. Seine ganze Saison, seine ganze Karriere bei Phoenix, er hat Saisons durchgemacht, wo sie weniger als 20 Wins geholt haben, ein ganzer Rebuild. Dann in der Bubble ist plötzlich etwas gegangen und seitdann haben sie einmal in die Finals gekommen.
21 sind die Finals gewesen, ja.
Ja, nicht geschafft leider. Und dann ist wirklich alles seitdem ein bisschen am Schwanken. Und finde ich sehr schade, aber ich finde, Booker wird leider der sein, der dafür zahlen muss. Und eben, vielleicht kann ich, wer könnte schon, ganz crazy, wäre so Embiid und dann ist halt, hoffst du, dass der gesund ist. Wäre auch, viele wären auch Mannschaft, die das eingehen würde.
Boah, das ist wirklich, du hast gerade die Tür geöffnet, Bro.
Ja.
Aber du hast keine Picks zum Niederbandeln.
Also, nein, aber ich glaube, Embiid ist auch nicht so wertvoll mit dieser Injury-History jetzt. Also,
Booker und
Book für Embiid. Ich finde, Booker hat mehr Value als Embiid heutzutage. Er ist nicht besser, aber du weißt, wie er spielt.
Ist MVP, Bro, egal. Also.
Ja, aber ich glaube, die Injury-Situation ist wirklich viel schlimmer, als man denkt. Weil, also, eben, du musst ja bedenken, Spieler von Embiid sind in Grösse, die 30 sind, die mega schwer sind, die gehen damals viel schneller den Berg durch ab wie ein Guard.
Ja, also, ich finde, der Peak von Embiid ist trotzdem höher wie. Also.
Ja, der Peak schon, aber Availability.
Ja, gut, wir können das darüber schreiten. Wir sind ja keine GMs und wir müssen die Entscheidung nicht machen.
Aber, also, wenn wir ganz über Peaks sind, der Bookers Career High ist 70.
Ja, okay.
Also, wenn aber wir ganz.
MVP, also.
Das ist. Aber er hat eine Finals Appearance. Also, weißt du, ich finde, es ist nicht so. Clear-cut und eben vor allem mit dieser Injury-History. Kann ich, wenn du Philipp bist, würdest du Booker für Embiid, straight up, was würdest du sagen? Wäre das knapp? Wäre es ein fixer Nein?
Ich wollte noch ein First und ein paar Seconds, weil ich finde, Embiid ist so viel der größte mediatische Pool, er ist so viel, so, ich glaube, das musst du auch mit dir berechnen, also er ist so viel der größere Star wie ein, ja,
ja, aber gut, Booker ist auch jünger, das hat auch irgendeinen Wert, dass du einen jüngeren Spieler bekommst.
Das stimmt, ja.
Sein Vertrag ist wahrscheinlich kleiner, also ich kann schnell nachschauen.
Nein, ich will mir denken, sie haben beide Supermaxes.
Booker hat 53 für noch 2 Jahre.
Ja, sind beide Supermaxes. Aber du hast ein Jahr weniger, weil ich glaube, Embiid hat...
Ah nein, er ist jetzt... ist unknown, aber er hat jetzt noch... Er hat noch 3 Jahre, aber er hat mehr. Ja, es steht Estimate 60 Millionen. Wahrscheinlich ist
es
nicht öffentlich, wie viele genau
verdienen. Nein, es kommt auf dem Salary Cap, weil er hat wahrscheinlich eine Extension. Und dann muss man auf den nächsten Salary Cap und das ist dann die... Das ist
ja, ein, also er hat auf jeden Fall das Supermax von 35% und Booker hat...
35%
von Supermax. Declining 35%, ja.
Ja, genau. Ich glaube 35% vom Salary Cap, den er gesigned hat. Also ja.
Ja, mal schauen. Also gut, in dem Fall... Genug, was hat es noch für Trades gegeben? Drew Holiday für Anthony Simons und ich glaube, das ist gesehen, 2 Seconds oder so?
Ja, also das ist ein anderer, wo ich so von der Celtic-Seite, das ist ein klarer Salary-Dump, also sie machen 5 Millionen weniger für diese Saison oder 4 Millionen weniger. Das heisst, sie müssen noch, ich glaube, 16 Millionen irgendwie schäden, um unter dem Luxury-Tag, unter dem Second April Luxury-Tag zu kommen. Aber Anthony Simons ist ein expiring deal, das heißt, du settest dich halt ab, für wann der Tatum zurückkommt, dass du dann entweder renegotiated mit der Extension von Anthony Simons, wenn du findest, er ist gut, oder einen anderen Spieler rausholen. Also, ich finde, es ist halt so ein guter Deal von der Celtics-Seite, weil Drew Holiday ist halt auch schon, was ist 35, 36, 37, so etwas, sehr alt. Du wirst jünger, Du hast halt so einen Score gebraucht, ohne Tatum, und die Defense wird von extrem gut auf nur gut, außer Joe Mazzulla pullt wieder mal so ein Rabbit out of the Hat. So ein Lappen vom Zylinder.
Ja, schön gesagt.
Aber auf der anderen Seite von den Blazers, so, es ist genug von Gamble, dass ich es irgendwie verstehe. Ich hätte es vielleicht nicht gemacht, Aber du willst, du hast trotzdem zwei Guards, so du hast ja so Sharp und du hast Scoot Henderson, wo du in dieser Position noch so developen willst. Vielleicht hast du das Gefühl, sie sind vielleicht besser wie Anthony Simons oder zumindest einer von denen. Und auf der anderen Seite holst du halt eine Veteran Presence, die immer nötig ist. Und du weißt, also Jrue Holiday ist ja so multiple times Teammate of the Year und so. Und so ist also er ist wirklich eine gute Lockerroom Presence. Mhm. Und ich finde, das ist gut für ihn. Vielleicht kannst du ihn, er hat noch 2 oder 3 Jahre auf rechter Höhe. Vielleicht könntest du ihn potenziell dann noch flippen mit dem Salary nächstes Jahr, wo er expiring ist, und noch etwas rein. Ich finde, das ist ein Gamble, weil er passt ja nicht in der Timeline und nur in der Timeline, aber ich finde, es ist trotzdem okay, wegen Veteran Presence, weil du kannst ihn, falls er gut spielt, kannst ihn noch flippen. Wenn er nicht, dann, ja, dann ist halt stuck mit 20 Millionen, was auch immer er für einen Contract macht für die nächsten Jahre. Aber
Und eben, ich glaube, mehr als ein Salary Dump von Boston, ich habe es ja auch schon geschrieben, ich finde, es ist wie ein Zwischenjahr an der Uni. So. Du tust wie ein Jahr schon noch ein bisschen etwas machen, aber ein bisschen chillen, weil eben in ihrem Fall Tatum ist eh verletzt nächstes Jahr, das heisst, du wirst eh nicht Maximum Capacity sein. Eben, das heisst, ja. Du tust nächstes Jahr ein bisschen chillen, du spielst schon, wahrscheinlich schaffst du schon die Playoffs, aber du hast wahrscheinlich nicht wirklich eine Chance auf einen Ring ohne Tatum. Und eben Simons ist halt so ein. Ja, eben, im schlimmsten Fall lässt du ihn expiren, du holst einen Free Agent nächstes Jahr. Im besten Fall ist er wirklich gut, kannst ihn resignen, dann hast du Tatum, Simons, Brown und wer auch immer sonst noch dort wie sie wird und gehst halt wie noch all in über nächstes Jahr. Also, Boston macht Sinn und ja, ich finde Portland.
Whoa,
also
Ricky.
Oh, es ergibt Sinn, sorry.
Das ja, tut mir sehr leid.
Ja. Unser alter Deutschlehrer würde mich jetzt einigen. Ja, Herr Mönstein, es tut mir wirklich leid.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, von Portland gesehen, also ganz ehrlich, es ist mir wirklich egal, was die machen. Also, vielleicht machen sie noch etwas, vielleicht machen sie nicht. Es ist wirklich, who the fuck cares?
Und Boston ist nicht fertig, das müssen wir gerade machen. Sie müssen hier unter dem Second April kommen.
Aber ich habe das angeschaut. Sie müssen ja auch sagen, 18 Millionen Schäden.
Ich glaube, 16 jetzt noch. Ich glaube, ich check's, aber ich glaube, es sind nur 16.
Weil Tatum KP, Brown sind ja untouchable. Porzingis verdient 30. Das wird gehen.
Das ist ein Porzingis-Trade, ja.
Derek White wäre 28 und sonst könntest du vielleicht Sam Hauser und Peyton Pritchard pairen, dann hättest du 17 Millionen. Dann wäre es auch lange.
Ich schaue jetzt mal nach.
Weil Porzingis ist eben auch expiring. Das ist spannend.
Ja, aber deswegen ist es gut. Deswegen würde ich, weißt du, musst du den Pick oder so rausholen, damit sich jemand einen Salary-Dump holt. Ja, ich glaube, das ist etwas, sozusagen. Ich würde dann, mich interessiert noch, was auf der Center-Position, wenn ich nehme ja KP geht weg, vielleicht geht er nicht weg, aber ich glaube, es wäre trotzdem da, wie du sagst, ein Zwischenjahr ist, könnte man, ich finde, Luke Kornet als Starting Center sehen.
Wäre
er muss, ich glaube, das wäre realistisch, weil du holst den Luke Kornet, halt vom Trade mit dem KP holst du kein Center, sondern einen anderen Spieler, wo wahrscheinlich so ein Power Forward oder so, wo ja der Tatum replacen geht für diese Saison. Und ich glaube, Luke Kornet hast du dann halt gesehen, ja, wie gut ist er wirklich. Weil er hat in den 20 Minuten, die er gespielt hat, pro Spiel, hat er sehr gut gespielt, finde ich. Oder, okay, nicht 10 out of 10, aber so 7 out of 10, also Starting Caliber Spieler. Kann er das auf einer größeren Minute, kann er das machen? Keine Ahnung, aber ich glaube, das könnte interessant werden.
Ich sehe den Punkt, ja. Moment, wenn du das ein bisschen erklärst, wäre wirklich spannend. We will see. Weil eben die East ist schon in dem Sinne wide open. Also es hat keine Mannschaft, die jetzt klar
ja, genau.
Dominiert, weil Boston ist verletzt, Indy ist gut, aber sind es wirklich legit? Ich finde es klar, über alle anderen sind es nicht. New York ist ein bisschen verwirrt. Philly und Milwaukee sind so ein bisschen, ja, I don't know, weiß wirklich nicht, aber könnt. Cleveland ist eigentlich vielleicht die stabilste Mannschaft in der East, würde ich sagen. Aber eben, ob sie es in den Playoffs auch können schaffen, ist noch nicht bewiesen worden. Ja. Wolltest du sonst noch einen Trade ansprechen? Aber es hat keine größere mehr gegeben.
Nein, aber ich habe da Deal, will save Boston 4,7 Millionen in Salary next season. Will clear off was auch immer. Holiday hat 3 Jahre 104,4 Millionen noch auf seinem Contract. mit der Player Option 27, 28 und Simons ist expiring. Celtics müssen noch 20 Millionen trimmen, zum unter dem Second Luxury Tax Apron kommen und nochmal 20 Millionen für Total Luxury Tax. Also ich glaube, ja, sie müssen 20 Millionen trimmen, für unter dem Second Tax Apron kommen. Das ist echt viel.
Das ist sehr viel Geld, ja.
Aber ja, das ist so, ich glaube, das ist ein Kristaps Porzingis Trade. Weil es würde mich schockieren, wenn sie Derek White tradet, weil er ist halt so ein versatiler Spieler, dass er halt jetzt ein bisschen mehr Load aufnehmen kann, wo andere Spieler verletzt sind, wie Jason Tatum. Und er kann aber wieder in seine Rolle zurückkommen als Defensive All-Around-Doer oder was immer. Und das behalten, sozusagen. Also ich glaube, ja, es würde mich wirklich schockieren, wenn sie Derek White tradet, anstatt Kristaps Porzingis.
Okay. We will see. Gut, jetzt, ich noch etwas.
Ja.
Coaching-wise ist die NBA ein bisschen auf den Kopf gestellt worden.
Genau, das wollte ich genau ansprechen.
Es hat einen freien Coaching-Spot im Moment, und zwar ist das für den Knicks. Und ich eben als Knicks-Fan, ja.
Als Knickerbocker.
Knickerbockers-Fan. Ja, also ich sag mal so, am Anfang bin ich ein bisschen gegen den Firing gewesen, aber ich finde, es ist schon der richtige. Es ist ein riskanter Move, aber ich finde, es ist der richtige Move, weil ich finde, Thibodeau ist so ein Floor-Raiser-Type-Coach. Er hat das auch bewiesen bei New York, nicht nur, aber auch vorher. Er hat eine Mannschaft mit Alfred Payton als Point Guard und Fournier als Shooting Guard und Randall als Star-Player zum vierten Seed gebracht.
Respekt von Fournier, bro. Respekt von Fournier.
Das hat er geschafft. Ich finde, er ist auch ein guter Development-Coach. Er hat Spieler wie Quickly und McBride einfach so gespawnt in dem Sinn. Aber was er halt nicht ist, ist so ein Ceiling-Scraper oder Ceiling-Raiser, was immer du dem sagen willst. Und ich finde, von dem her gesehen, New York, du bist ein bisschen in einer All-In-Mentalität. Und ich habe bei Thibodeau wäre es ein bisschen wie die Second Round immer fix und eine gute Seed in der Regular Season auch. Aber ob du wirklich eine Chance hättest auf der Championship, weiß ich nicht. Es hat auch nach dieser Saison Gespräche gehabt mit dem Front Office und Spieler. Natürlich ist nicht genau gesagt worden, wer was hat, aber ein Spieler hat angeblich gesagt, er würde nicht mehr spielen, wenn Thibodeau nächstes Jahr der Coach wäre. Ich nehme mal an, das war Bridges gewesen, von was so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen ist, von anderen Auseinandersetzungen, die sie hatten. Und von dem her gesehen, all in all finde ich es fair. Jetzt! Kandidaten.
Die Limitation ist ja die Minutes played für die Starters und ich glaube nach, ja, es ist die Thibodeau Way und so, aber ich glaube nach 4-5 Saisons, wo du wirklich consistently so viel spielst und es hat dann auch Verletzungsprobleme gehabt in der letzten Saison. Ich glaube, es ist gut für beide, dass sie etwas wechseln, weil sonst kommst du die gleiche Routine und jetzt braucht nächstes Jahr so ein bisschen mehr Bench Power noch ein bisschen.
Ja, genau. Und Nix haben das eigentlich ihre Lucky Season gehabt, im Sinne von Verletzungen. Sie haben keine Verletzung in den Playoffs. Also, ja, in der Third String Center gab es Verletzungen, aber weißt du, kein Rotation-Spieler war verletzt gewesen. Sie haben ihre Lucky Season schon gehabt und es hat trotzdem nicht geklappt.
Ja, mit Schwab ist es für eine halbe Saison, aber der Playoffs ist wieder da.
Ja, aber eben, der Playoffs ist da gewesen. Und ich finde, wenn du spielen kannst, bist du nicht verletzt. Natürlich hat jeder Spieler sicher irgendwie ein bisschen Schmerzen. Aber eben, alle sind gesund und es hat nicht gelangt. Und ich finde, das ist eigentlich wie, sozusagen wie der Ceiling von Tom Thibodeau, ist das. Dass du einfach all deine Starters wirklich kannst dann 40 Minuten geben. Und ja, offene Kandidaten jetzt. Knicks haben wie, du kannst schon Spieler, Coaches von anderen Mannschaften abwerben. Du kannst halt sie zum Gespräch einladen und dann die andere Mannschaft compensaten, aber halt nur, wenn die andere Mannschaft einwilligt. Sie haben das bei Houston versucht, mit dem Udoka. Er hat gesagt, also Houston hat gesagt, nein, no chance. Beim Kidd haben sie es auch versucht, bei Jason Kidd bei Dallas. Und das ist aber spannend. Mavericks haben gesagt, nein, aber Jason Kidd wäre angeblich interessiert an dem Job. Und er könnte sich natürlich schon ein bisschen rausforcen in einem Sinn, wenn er halt Dallas sagt, look, ich will nicht mehr für euch coachen, lasst mich gehen, was immer. Da ist natürlich wie die Tür offen für New York. Coaches, die keine Mannschaft angehören, die es auch probiert haben, ist Taylor Jenkins, ehemaliger Grizzlies-Coach, Mike Brown, ehemaliger Kings-Coach und Johnny Bryant, former Assistant vom Thibodeau. Das sind so ein bisschen die Frontrunners.
Hast du nicht Rick Brunson gehört? Ich habe Rick Brunson gehört.
Also nein, das fände ich ganz schlimm, sicher. Hoffe ich wirklich nicht. Nein. Es hat auch Spieler, die finden, er hat zu viel Macht in der Organisation. Also ich glaube, das wäre keine gute Lösung. Ja. Kann ich. Ich finde Mike Malone, der wird auch noch sagen, von Formerly of Denver, hat mit ihnen einen Ring gewonnen. Ich finde, der wäre keine gute Lösung. Ich finde, der ist sehr ähnlich als Thibodeau, spielt nicht viel seine Bench, spielt viel Starters, ist so ein Old Head Coach, wo nicht viel Rookies eine Chance gibt.
Ja, best finde, case, so ein Assistant Coach. So ein Ex-Assistant Coach brauchst du.
Best case finde ich, wäre entweder Taylor Jenkins oder Mike Brown. Boring, du dürfst nicht Jason Kidd haben von Dallas, finde ich.
Mike Brown würde ich auch fühlen. Taylor Jenkins, ja, ein bisschen weniger. Aber ich finde, am besten wäre eben so ein Assistant Coach von den Spurs, ein Assistant Coach von so Miami oder so. Es gibt sicher viele Spieler, viele Leute, die mir nicht gehört haben. Aber wie jetzt zum Beispiel, ja, wo ist es? Bei Denver, der finnische Bloke, wo ihr Coach geworden ist, nach dem Michael Malone Firing, hat er extrem gut gemacht, habe ich gefunden. Es gibt sicher solche Spieler, die du coachen kannst, wo halt nicht in der popular mind sind, aber ich glaube, ich finde, nichts braucht ein bisschen so fresh air, so, ich finde, du brauchst eine frische Stimme und immer die gleiche alte Spieler. Zum Beispiel, ich bin ein Fan von Kenny Atkinson zum Beispiel, aber ich bin mit dir, ich finde, das passt irgendwie nicht so, zu was nichts jetzt braucht. Sie brauchen so ein bisschen so ein fresh mindset, ein bisschen wieder Spieler neu motivieren. Und ja, so, es wird nicht immer so ein Spoelstra oder ein Kersey, so. Es gibt, aber das sind eben zwei Ex-Spurs Assistant Coaches, die halt Coaches geworden sind.
Ja, aber ich finde auch, ich habe mich auch wieder Gedanken gemacht, wie wichtig ist Experience, weil eben Steve Kerr ist auch ein unexperienced Coach gewesen, der nicht zu Golden State kam. Ich glaube, er hat so Assistant Coach Experience gehabt, eben nie eigentlich eigene Mannschaft, und eben er ist jetzt wahrscheinlich einer der besten Coaches von unserer Generation.
Ja, auf jeden Fall.
Also, und eben, natürlich, er hat auch eine sehr gute Mannschaft gehabt, aber eben, das hat New York eigentlich schon, sie haben schon eine gute Mannschaft, und ich finde, der richtige Coach könnte es eigentlich schon unlocken. Eben, ich finde, Mike Brown, er ist halt auch ein offensiv gerichteter Coach, was auch viel mit dem Roster passt. We will see.
Findest du, dass es so lange braucht, für nächsten, dass Knicks einen neuen Coach findet? Spricht das für die Organisation? Spricht das gegen die Organisation? Es ist ja nicht normal. Und das hättest du Thibodeau länger gelassen, bis sie jemanden gefunden haben? Ist es so, sieht es jetzt schlechter aus, dass sie Thibodeau gefeiert haben, dass sie keine andere Option haben?
Charles Barkley hat gesagt, Bro, was für Idioten, du hast einen Coach gehabt und hast jetzt keinen Plan. Aber ich finde, du hast die Zeit nicht. Du bist eben die einzige Mannschaft, die keinen Coach hat. Du hast eigentlich, wenn jemand NBA-Coach werden will, ist New York ihre einzige Chance. Das heisst, du hast die Zeit
nicht. Hast du deine Kandidatur noch nicht geschickt, Ricky?
Nein, ich habe ihn noch nicht geschickt, leider.
Ah, okay. Sonst hätte es natürlich schon geantwortet.
Und eben, ich finde es richtig, gehen sie wirklich sozusagen jeden Stein umkehren, in dem Sinn, um zu schauen, ob etwas wäre, dass du halt jeder Coach, der schon eine Mannschaft hat, fragst, hey, willst du zu uns kommen? Oder ob die Mannschaft fragst, darf er zu uns interviewen? Weil was du nicht willst, ist halt, dass du irgendeinen Coach nimmst, schnell, dann findest du ihn nachher raus. Wir hätten einen Judoka haben, aber wir haben halt nicht Houston gefragt, ob wir ihn interviewen dürfen. Von dem her, ich finde, du hast die Zeit noch.
Also ich würde...
Nein, der wollte ich wirklich nicht haben, nein. Ich finde, das ist gut. Und eben, du kannst die Zeit nehmen, es eilt auch nicht. Aber ich finde, was mich besorgt, ist, dass es halt außer halt Mike Brown und Jenkins nicht wirklich so wie Lösungen hat. Ich habe das Gefühl, die zwei sind so, wäre auch das Front Office so zufrieden. Und wenn es mit denen zwei nicht klappt, wäre es, glaube ich, so ein bisschen so ein Fuck, was machen wir jetzt im Moment? Von dem her hoffe ich, dass es mit diesen zwei klappen wird. Oder einer von diesen zwei. Und ja, we will see.
Okay. Gehen wir noch
zu den Predictions.
Ja, wir haben nicht viel eigentlich, wo wir noch nicht described haben. Aber End of Season Awards haben wir ja MVP SGA. Haben wir richtig predicted?
Haben wir beide gehabt.
Gute Frage. Es steht SGA oder Jokic. Ich weiß nicht, wer SGA gesagt hat, wer Jokic gesagt hat.
Okay. Egal, zeig mir, ich meine es beide richtig gehabt.
Genau. Dann DPY haben wir Wemby gehabt. Ist ja.
Können wir auch nicht. Wäre dafür eigentlich richtig sein, aber.
Ja. Rookie of the Year haben wir Zach Edey gehabt.
Ui. Hoppla.
Hoppla. MIP haben wir Jalen Johnson oder
Melo Ball. Ich mache keinen Witz. Wer ist Rookie of the Year geworden?
Der ist
so ein. Ah, oh, stimmt, ja. Das war ja so eine S-Class, ja.
Ja,
stimmt,
ja, ja.
Kessel. Was hast du halt?
MIP, Jalen Johnson und LaMelo Ball haben wir gehabt.
Alter, wie blöd, wer war es?
Ich weiß MIP, was
ich kann. Ah, Dyson Daniels, weg sind.
Oh ja, Dyson Daniels. Biggest Flop haben wir Zion Williamson gehabt.
Ja, der hat auch nicht gespielt.
Aber, ja, ich bin schon recht ein Flop. Weil ja, er hat noch Off-Court Problems gehabt.
Das stimmt, Off-Court.
Das ist schon recht ein Flop gewesen. Jetzt, Bro, Champions. Ja, was wir predicted haben?
Boston.
OKC.
Bang! Krass.
Ja.
Krass.
Ja, bang. Ja, ja. Bang, bang, Alter, double bang. Overperformance. Overperformance, Houston. Ja.
Ich finde, sie haben nach Erwartungen performt.
Genau, weil sie hätten eigentlich so Overperformance werden. Ja, haben nicht. Sie haben in der Regular Season overperformed, aber in den Playoffs sozusagen underperformed. Also ja, normal performed. Underperformers, Denver.
Ja,
nicht wirklich. Yeah, ich habe auch geschrieben, out in the second round. Das stimmt. Aber ich finde, sie sind gegen OKC halt gegangen. Sie so. Ja, okay. Ja, ich will sie nicht als die Underperformance von der Season labeln, aber.
Nein, das stimmt. Aber ich finde, sie sind schon eigentlich besser, ja gut.
Egal. Dark Horse haben wir Cleveland gehabt.
Wirklich?
Ja.
Hä? Das ist wirklich krass. Alter, wir sind viel krasser, als wir denken.
Ja, ich weiß.
Cleveland ist ja the darkest of
horses. Wir haben die Prediction, haben, ich glaube, 2 Wochen in der Saison nicht gemacht. Wir haben nicht ganz angefangen.
Okay, das heißt, okay, dann ist fair.
Cleveland haben wir schon eben.
Sonst hätten wir das nie gemacht, aber ja.
Ja, Cleveland nie gehabt. Aber Cleveland haben wir halt schon gehabt, weil wir sind 2 Wochen rein gewesen.
Ja.
Most fun to watch haben wir OKC gehabt. Ich würde sagen, das stimmt.
Ja, I guess, kann man sagen.
Und dann, das wäre es ja. Weil
haben wir over-under 0,5 Doncic Trades gehabt? Wahrscheinlich nicht, gell? Das ist
nein, wir haben over-under 0,5 Harden Trades gehabt.
Es hat aber keinen Harden Trade gegeben.
Eben, wir haben ja gesagt, biggest failed transfer haben wir gesagt, Harden.
So. Ja.
Und stimmt nicht, wir haben ihn mal rauswählen.
Das stimmt. Und dann,
biggest transfer haben wir Trae Young gehabt. Ist nicht passiert.
Nicht passiert.
Ja. Dann, Coach of the Year haben wir Mark Daigneault gehabt. Das hat, glaube ich, hat das gestimmt.
Haben wir,
ich glaube, Nein, es hat nicht gestimmt. Nein, es war ja Kenny Atkinson von der.
Ah, fair.
Von Cavs. Ja.
Fair.
Und Six Man of the Year haben wir. Keine Ahnung. Haben wir nicht gehabt. Haben vergessen. Ja.
Gut.
Das wär's.
Ja, das in dem wär's, Fall. Ja. Genießen die Off-Season, liebe Basketballfans.
Genau. Draft am Donnerstag. Es hat hier einen Ace Bailey-Drama, den ich jetzt nicht folge, weil ich check nichts von College Basketball und so. Aber
okay, habe ich nicht mitbekommen.
Ja. Aber außer das, ja, gönnt euch die Offseason. Wir haben unseren League Pass gecancelt. Und wir holen uns wieder im Oktober. Bis nächstes Mal. See you in Season 6. Ciao zusammen.